Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Zölz, zu unserem Interviewhörbuch Achtsamkeit in der Familie. Sie selbst sind Mutter von 3 mittlerweile erwachsenen Kindern und auch Oma, habe ich eben gerade erfahren, und waren, bevor Sie die spirituelle Leitung des Benediktushofes hier übernommen haben, Pfarrerin und auch im Schuldienst tätig. Das heißt, Ihnen ist das Leben als Mutter mit Beruf und Kindern bestens vertraut. Und nun interessiert mich natürlich, wie kann uns Achtsamkeit in der Familie helfen, einen besseren, einen offeneren, einen freundlicheren, einen schöneren Umgang miteinander zu pflegen. Doch zunächst, Frau Zölz, würde mich natürlich interessieren, wie würden Sie Achtsamkeit definieren?
Achtsamkeit ist ja heute ein Wort, das schon jeder Spatz vom Dach pfeift. Und manchmal hat man den Eindruck, es geht darum, dass man die Dinge jetzt ganz behutsam anfasst und dann spürt und denkt, ja, das ist weich, das ist hart oder kalt oder warm. Das hat mit der Achtsamkeit, so wie es im Zen verstanden wird, eigentlich nichts zu tun, sondern es geht darum, dass die Achtsamkeit 2 Aspekte in sich birgt. Auf der einen Seite die Aufmerksamkeit, dass man seine ganze Aufmerksamkeit auf ein Objekt lenkt und gleichzeitig aber ein Gewahrsein hat, was außen geschieht und was in einem geschieht. Also vielleicht kann man es am besten sehen, wenn man eine Katze beobachtet. Wenn die Katze vor dem Mausloch sitzt, dann schaut sie das Mausloch immer an, hat es immer im Auge und ihre Ohren gehen rundherum. Das heißt, sie nimmt alles wahr, was außen herum bei ihr vorkommt und lässt dabei das Mausloch nicht außer Acht. Und bei Achtsamkeit ist es nicht nur so, dass wir das Außen wahrnehmen und wir hängen aber keinen Gedanken an die Dinge, die wir wahrnehmen, sondern jetzt geht es darum, außen die Dinge wahrnehmen und zugleich in einem selbst. Also zum Beispiel sein eigenes Denken, sein eigenes Fühlen in dieser Konzentration auch mit wahrnehmen. Das ist sozusagen in gegenwärtig zu sein, fokussiert und ganz weit.
Heißt also nicht, sich vom Außen abzuschotten und gar nichts mehr mitzubekommen.
Ja.
Sondern in sich zu fühlen, was macht's mit mir und trotzdem noch die Außenwelt auf dem Schirm zu haben, im Fokus zu haben.
Ja, heute ist die Gefahr, dass man die Außenwelt nur im Fokus hat, dass man sich kaum mehr konzentrieren kann. Man bekommt alles mit, der Geist springt von einem Ast zum anderen und die Aufmerksamkeit geht verloren. Also ADHS ist ja ein gängiges Wort heute, dass die Kinder sich nicht mehr konzentrieren können. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass manchmal eine Aufmerksamkeit geübt wird, die eher eine Fixierung ist. Also wenn man zum Beispiel die Kinder beobachtet, wie sie auf den Bildschirm schauen, in den Computer schauen, dann sind sie so eingenommen von dem Bild, dass sie nichts anderes mehr mitbekommen. Das heißt, das Gewahrsein oder das Bewusstsein verschwindet und es ist eine Fixierung da.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Fixierung und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit.
Weil die Fixierung setzt alles auf einen Punkt, sodass kein Gewahrsein mehr möglich ist. Und man ist von dem, worauf man sich konzentriert, so absorbiert, dass man nicht merkt, wie es einen anstrengt, wie man von dem Ganzen eigentlich aufgesogen wird.
Da habe ich jetzt eine ganz praktische Frage dazu. Wenn wir jetzt meditieren, so wie Sie es verstehen, sozusagen keine Fokussierung stattfindet, sondern wir sowohl das Außen als auch das Innen wahrnehmen. Wenn ich mich jetzt aber hinsetze im Zen und auf einen Punkt schaue, also ich mache ja nicht die Augen zu und schlafe ein, sondern man soll ja, wenn man sitzt, sozusagen die Augen aufhalten und eine Fläche vor sich anschauen oder die Wand. Fixiere ich mich da nicht auch auf einen Punkt?
Also die Augen sind ja ganz auf einen Punkt gerichtet sogar, aber dieser Punkt wird nicht angestarrt, wird nicht fixiert, sondern es ist so, als wie wenn ich in eine weite Landschaft schaue. Und dadurch gibt es einen Weitblick Und dennoch sind die Augen ganz still. Also es ist eine Aufmerksamkeit da, aber keine pointierte Fixierung.
Und trotzdem noch mitzubekommen, wo ich bin.
Das ist ganz wichtig, dass man alles sozusagen mit auf dem Schirm hat, aber dabei nicht einen Gedanken an die Dinge hängt, die einem sozusagen ins Blickfeld fallen. Wenn zum Beispiel wir in einem Raum sind und einer hustet, dann ist das einfach nur das Husten und nicht, der könnte sich auch zusammenreißen, der müsste eigentlich anders husten oder jetzt stört er mich oder sonst etwas.
Sie haben in einem Vortrag sehr schön gesagt, wie es Ihnen ergangen ist, wenn ich das zitieren darf. Sie lagen abends auf der Couch und auf einmal sprang der Kühlschrank an. Und Ihr Bewusstsein sagt, Kühlschrank, das sind ja diese Begrifflichkeiten, die wir haben, in denen ja auch unser Gehirn ständig sozusagen gefangen ist.
Das ist natürlich die Übung. Die Übung ist, dass wir als erstes von den Bewertungen, der Husten darf sein oder darf nicht sein und der ärgert mich oder ärgert mich nicht, zum Begriff kommen, dass wir immer noch ganz kurz Husten sagen und dann, dass es nur... aber nichts anderes mehr. Dass es nicht mal mehr Husten ist. Also das ist natürlich eine Schulung.
Das darf trainiert werden.
Ja, muss trainiert werden.
Und es ist schön, das war für mich sehr schön, als ich Sie das sagen hörte, dachte ich, ach, da ist jetzt eine Zen-Meisterin, die wirklich viele Jahre Erfahrung hat und trotzdem auch ihr Gehirn sagt manchmal noch, guck mal, Kühlschrank.
Das ist wichtig, dass es einem bewusst wird. Das ist ja die Übung, dass es einem bewusst wird, wenn jemand vorbeigeht und mein Gehirn kommentiert das, dass das ein Kommentar meines Gehirns ist und nicht die Wirklichkeit. Also es ist nicht unbedingt erforderlich, dass wir alle Begrifflichkeiten ausschalten. Das geht gar nicht, weil wir ja auch evolutionsmäßig so konditioniert sind. Aber dass es uns bewusst ist, dass es eine Kommentierung meines Gehirns ist.
Wenn man jetzt damit beginnt und es einem zum ersten Mal gewahr wird, wie viele Kommentare da tatsächlich abgehen sozusagen, wie oft wir kommentieren, bewerten, wenn man das vorher noch nie gemacht hat und jetzt sagt, ich möchte das mal ausprobieren und kommt jetzt in diese Stille, in diesen Moment und merkt, was da oben abgeht, da kann es vielleicht dem einen oder anderen ja so gehen, dass er sagt, mein Gott, was ist denn mit mir los? Bin ich denn noch normal, was da abgeht?
Ja, also diesen Prozess macht jeder mit, dass er am Anfang denkt, er denkt gar nichts, dann erfährt er, ich denke ja nur und dann kommt der Prozess, ich möchte da, dass das still ist und ganz oft kommt man in diese Phase, wo man sagt, ich hau mir den Kopf an die Wand, damit der endlich still ist.
Tatsächlich, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich könnte mir manchmal mit den Händen an den Haaren reißen, weil ich denke, das kann doch nicht sein. Ich mache doch nichts. Ich sitze einfach hier und schaue in die Landschaft oder auf den Fluss, vor dem ich sitze und bin völlig entspannt. Was da für Gedanken kommen? Also auch für abstrakte, abstruse Gedanken, wo ich denke, wo kommt ihr denn her? Also es ist ja unglaublich.
Das finde ich noch gar nicht so schlimm, weil das kann ich beobachten. Da kann ich beobachten, wie sozusagen der Gedankenfluss in meinem Kopf fließt. Das ist noch nicht das Entscheidende, aber schwierig wird es, wenn ein Problem auftaucht. Und mein Kopf versucht ja, dieses Problem zu lösen. Und dann kann es so sein, dass er mich so fesselt, dass ich nicht einmal mehr schlafen kann, weil er ständig mit diesem Problem sozusagen winkt und mich einlädt, darüber nachzudenken. Und das ist die große Krux, an denen viele Menschen leiden, dass sie nicht mehr aus ihren Sorgen herauskommen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man etwas plant oder etwas sich vornimmt und es verläuft anders, dann fängt mein Gehirn sofort an, nach Lösungen zu suchen, permanent. Und wenn es um ein zwischenmenschliches Thema geht, also ein Problem mit einer anderen Person, dann fange ich sogar an, ganze Dialoge im Kopf aufzubauen, wo ich die Rolle von beiden Sprechern übernehme und ein Gespräch führe, das noch gar nicht stattgefunden hat und so wahrscheinlich auch nie stattfinden wird. Und wenn ich den einen Prozess so durch habe und mit dem Ergebnis nicht so zufrieden bin, fange ich wieder von vorne an mit dem Gespräch. Wie kriege ich das denn zur Ruhe?
Also es ist unmöglich, dem Gehirn zu sagen, jetzt hör endlich auf.
Das stimmt, das habe ich probiert, das funktioniert nicht.
Das geht überhaupt nicht, sondern dann ist es ganz wichtig, dass man die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkt und diese Aufmerksamkeit vielleicht 2-3 Minuten halten kann, dann fällt das andere weg. Also mein Beispiel ist immer, wenn man sich vorstellt, man würde in einem Gebirge auf einem Grat gehen, wo es rechts und links runtergeht und man wirklich Schritt für Schritt setzen muss. Da gebe ich jedem schriftlich, dass er sein Problem vergisst. Und das zeigt aber uns, wie unser Gehirn arbeitet. Das heißt, es sucht sich immer einen Fokus. Und wenn der Fokus sehr spannend für das Gehirn ist, dann vergisst er das andere. Und wenn es ihm langweilig ist, dann kommt er mit irgendwas daher.
Da möchte ich jetzt den Übergang zu unserem ersten Thema machen, die Familie. Wie hat Ihnen denn Achtsamkeitsübungen oder Achtsamkeit in der Erziehung Ihrer Kinder geholfen, nicht den Fokus permanent darauf zu richten, sondern auch noch mitzukriegen, wie Sie vorhin gesagt haben, was um Sie herum stattfindet?
Es ist dann schon gut, wenn man dann noch eine Arbeit nebenher hat, die einfach gefordert wird. Manchmal ist es heute so, dass junge Mütter von ihrem Kind so aufgesogen werden, dass sie nicht mehr den alltäglichen Arbeiten nachgehen können. Und diese Arbeiten, die sollten immer noch erledigt werden, weil dann ist der starke Fokus auf das Kind nicht in einer Fixierung, sondern man muss beides zusammenbringen. Und das ist leichter. Obwohl man erst meint, es wäre leichter, wenn ich nur das Kind habe, aber dann wird das Kind immer unruhiger und unruhiger.
Es spiegelt das ja wieder, oder? Es geht es ja mit.
Ja, die Angst, die man hat, dass man alles richtig macht. Und wenn aber mal die Mutter woanders ihre Aufmerksamkeit hinlenkt, dann ist schon innerlich eine Haltung da, dass das Kind merkt, jetzt geht's zum Schlafen, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht, weil die Mutter auch andere Aufgaben hat.
Hat nichts mit Vernachlässigung zu tun, sondern ist unterm Strich deutlich besser für das Kind.
Also für mich war es ganz deutlich, denn für mich war es so, dass beim ersten Kind, das fiel mir wahnsinnig schwer. Das ging von 0 auf 100 und ich wusste, der schlief nicht und das war eine Katastrophe. Und dann begann ich schon mit 6 Wochen zu arbeiten. Ich hatte natürlich die Möglichkeit, als Pfarrerin viel zu Hause zu arbeiten und wenn ich weg war, war mein Mann da. Aber ich merkte dadurch, dass ich jetzt den Tag strukturieren musste, wirklich sagen musste, jetzt muss dies oder jenes gemacht werden, dass sich das Kind ganz selbstverständlich auch in diesen Rhythmus eingebettet hat. Es war nicht so, dass es dagegen war, sondern es lief mit. Und das hat mir gezeigt, dass es viel schwieriger ist, wenn man alle Aufmerksamkeit dann auf dieses eine lenkt und nichts mehr also nebenbei, sondern dass einfach die Aufgaben und das normale Leben weiterläuft.
Das heißt, es ist gar nicht so gut, sich auf eine Sache zu sehr zu fokussieren, auch wenn es für einen die wichtigste Sache auf der Welt ist, sondern es ist immer noch gut, andere Dinge nebenher zu machen, die vielleicht auch wichtig sind, die auch eine Bedeutung haben, damit sich alles zusammen organisieren kann, sozusagen von selbst und gemeinsam läuft.
Ja, wenn das Kind merkt, dass alle Aufmerksamkeit auf es gelenkt ist, dann holt es sich auch die Aufmerksamkeit. Also man muss immer das richtige Verhältnis finden. Also es geht nicht darum, dass ich ein Kind vernachlässige, sondern dass das Kind mitbekommt, dass es in einen Tagesprozess, in einen Lebensprozess mit hineingenommen wird, wo es einfach eine bestimmte Aufgabe und eine Rolle hat. Aber wenn es nur die einzige Aufgabe ist, dann füllt das Kind auch die einzige Aufgabe aus. Das heißt, es macht sich viel größer, als es eigentlich ist.
Es nimmt den Platz ein, den man ihm gibt.
Ja. Mhm. Aber da muss man wirklich genau hinschauen. Es geht nicht darum, dass man
das Kind abschiebt.
Abschiebt. Das ist es nicht, sondern dass das Kind merkt, es ist dabei und jetzt ist man mal ein bisschen still und jetzt wartet man. Und das ist ja das Schwierige oder das Leichte bei 2 Kindern, weil das erste merkt, jetzt ist nicht mehr im Mittelpunkt, jetzt kommt das zweite. Und der muss es einfach mal warten. Und das macht es auch. Das lernt es auch mit.
Kinder organisieren sich da eher selbst, ne?
Ja. Die bekommen das von ganz alleine mit. Es sei denn, man zweifelt innerlich. Also, und das ist das Entscheidende bei Kindern, dass wir innerlich nicht zweifeln dürfen. Wir müssen eine Klarheit in uns entwickeln. Mhm. Das ist die Achtsamkeit, dass wir wirklich wissen, jetzt ist zum Beispiel Essenszeit, jetzt ist Schlafenszeit und nicht, ja, vielleicht magst du doch was anderes, magst du doch was anderes. Das holt das Kind sofort.
Sprechen Sie damit Struktur an?
Ja.
Struktur wichtig?
Unendlich.
Ja?
Unendlich. Ich würde es gar nicht Struktur nennen, sondern Rhythmus. Leben ist Rhythmus. Die Natur hat Rhythmen, die Tiere haben Rhythmen, die Pflanzen haben Rhythmen. Wenn morgens die Sonne aufgeht, machen die Blumen ihre Augen auf. Und dieser Rhythmus ist ja in uns evolutionsgeschichtlich drinnen. Und wenn wir heute, wie wir die Möglichkeit haben, mit dem Licht und all dem die Rhythmen zu überschreiten, dann bedeutet das nicht, dass unser Körper das kann, sondern wir können es machen, aber dann leidet etwas anderes. Und wenn Rhythmen da sind, dann ist das für das Kind, das fügt sich schon ein. Und das gibt mir Freiheit. Also wenn ich keinen Rhythmus habe, habe ich keine freie Minute.
Sie haben vorhin angesprochen ADHS. Der berühmte Hirnforscher Gerald Hüther sagt, ADHS gibt es gar nicht, sondern wir müssten einfach die Kinder wieder viel mehr Selbstentdeckungen machen lassen und selbst auch Lösungswege entwickeln lassen und wegkommen von einer permanenten Betreuung, von einer permanenten rund um die Uhr, wir lösen dir deine Probleme, Gesellschaft, sondern Kinder wieder Kinder sein lassen. Wie war das bei Ihnen? Ich gehe davon aus, dass ADHS bei Ihnen keine Rolle gespielt hat.
Nein, aber es liegt daran, dass man den Kindern auch die Aufmerksamkeit zumutet. Dass man sie, ein Kind ist normalerweise ganz von alleine mit Tätigkeiten beschäftigt. Also es kann seine Finger anschauen, es kann sein Spielzeug anschauen, kann damit über längere Zeit hinweg etwas tun.
Jetzt sagt die Mutter, mein Kind macht das nicht. Wenn ich mein Kind hinsetze, das guckt sich nicht die Finger an, das will hochgenommen werden, das will von mir unterhalten werden. Das macht es nicht, das guckt nicht das Spielzeug an, ich muss es immer bespaßen.
Dann sollte man es mit daraufhin ausrichten, dass es nicht mit ständig neuen Dingen bespaßt wird, sondern dass man es sozusagen in eine Aufmerksamkeit hineinführt. Dass man zum Beispiel ein Bilderbuch anschaut, wenn es ganz klein ist, oder ein Buch vorliest und wenn es immer wieder abgleiten will, wieder rannehmen, wieder üben. Also das ist dann üben wie im Versehen, wie dass man immer wieder die Aufmerksamkeit zurückholt.
Und das hilft?
Also es gibt Kinder, die sind von ihrem Stoffwechsel her sehr, sehr unruhig. Sehr, sehr unruhig. Und da reicht das nicht, sondern da muss man auch den Stoffwechsel verändern. Man muss genau hinschauen, wie ist das Kind wirklich von der Konstitution her und muss auf ganz viele verschiedene Dinge hin sich ausrichten. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, das sehr hippelig ist, dem würde man jetzt nicht Essen geben wie Zucker oder so etwas, was das Ganze noch fördert, sondern eher etwas, wo es geerdet wird.
Sie sprechen an jetzt die Ernährung. Wir kommen dann nachher noch im Detail drauf, Ernährung, aber hat das in Ihrer Zeit als Mutter und Mutter von drei Kindern, waren Sie ja auch sozusagen mit für die Ernährung Ihrer Kinder verantwortlich, hat das da auch eine Rolle gespielt? Haben Sie da aufgepasst?
Fair.
Ja?
Also es war fast eine grundlegende Sache, dass die Kinder zum Beispiel keinen Zucker bekamen, dass sie vollwertig ernährt worden sind, dass es regelmäßige Mahlzeiten gab, dass die Ernährung wirklich auch förderlich war für ihre körperliche und geistige Entwicklung. Weil ich ganz viel vom Stoffwechsel her alles betrachte. Wenn wir zum Beispiel Sazen praktizieren und wir haben vorher sehr viel Kuchen gegessen oder sehr viel Kohlehydrate, dann schlafen wir auf dem Sitzkissen ein. Das bedeutet, dass wenn wir rohe Zwiebeln gegessen haben, wenn wir Fleisch gegessen haben, das beeinflusst alles unseren Geist. Und je nachdem, wie mich füttere sozusagen, so ist auch mein Geist ausgerichtet. Denn Denken ist Stoffwechsel, das weiß jeder. Wenn man betrunken ist, dann hat man andere Gedanken, als wie wenn man nüchtern ist. Wenn man vollgefuttert ist, ist das anders, als wenn man gefastet hat. Und das spielt schon eine Rolle. Und da muss man einfach schauen, was ist für das Kind wichtig.
Sie haben auf die Ernährung geachtet. Haben Sie mit Ihren Kindern auch Achtsamkeitsübungen gemacht? Also Sie haben eben schon gesagt, beim Bilderbuch gucken, die Aufmerksamkeit immer wieder auf das Buch zu lenken, auf das, was gerade geschehen ist, nicht wegzudriften und ein anderes Spielzeug zu holen, sondern wir beenden das oder wir sind jetzt hier im Moment. Haben Sie das bewusst sozusagen in Ihre, nachdem Sie mit dem Zen in Kontakt kamen, vorher haben Sie auch schon sehr achtsam gelebt, Sie haben Yoga gemacht. Aber nachdem Sie mit dem Senden konnten, haben Sie das bewusst in Ihre Erziehung eingebunden?
Ja, also die Rhythmisierung des Tages wurde mir nochmal wesentlich bewusster. Dann war es so, dass die Ordnung eine ganz große Rolle spielte, dass man am Abend alles in Ordnung brachte, dass man nicht alles herausreißt und dann wieder liegen lässt. Ja, da schon, dass die Dinge bewusst wahrgenommen werden und mit ihnen bewusst umgegangen wird. Wenn man jetzt bei Kindern es betrachtet, dann ist das Sitzen für Kinder nicht das Medium, Achtsamkeit zu üben. Aber die Sinne zu schärfen, zum Beispiel zu lauschen, zu hören. Wir haben immer die Kinder in Konzerte mitgenommen, wo sie still sein mussten. Ja, ich war ja Pfarrerin, sie mussten auch mit in den Gottesdienst, wo sie drin saßen, wo es stinklangweilig für sie war, aber es ging nicht anders. Und das haben die Kinder auch gemerkt, die blieben dann sitzen und sprangen nicht umher, weil sie wussten, das war notwendig, da brauchte ich gar nicht schimpfen oder da brauchte ich gar nicht nichts tun, das merkten die Kinder. Dann die einfach auch die ganzen Sinne, die Spielsachen zum Beispiel, dass die nicht nur ein Material haben. Wir haben heute alles in
Kunststoff.
Ja, es ist immer Kunststoff. Und dass sie verschiedene Materialien in den Händen haben, dass sie den Unterschied zum Beispiel zwischen Leinen, Baumwolle oder Seide spüren. Also nicht bewusst, indem ich ihnen die Begriffe beibrachte, aber dass sie allein dadurch, dass sie verschiedene Materialien in den Händen hatten, lernte der Tastsinn schon, dass sie wach werden, also die Sinne schärfen. Und dass da gehört Zuhören, da gehört Zuschauen. Also wirklich schauen und nicht die Augen springen lassen. Dann gehört auch das Schmecken, also verschiedene Dinge schmecken lassen. Also oft ist es heute, dass man Junkfood hat, da wird der Geschmack nicht richtig ausgebildet, der Tastsinn. Also die ganzen Sinne eigentlich schärfen. Und der Schulungsweg des Kindes ist eigentlich die Musik.
Die Musik?
Ja. Weil in der Musik werden beide Gehirnhälften aktiviert. Die Musik führt sie immer ins Hier und Jetzt, denn wenn man ein Musikinstrument lernt, kann man nicht 10 Noten vorher oder 10 Noten nachher spielen. Man muss immer diesen einen Ton spielen. Das heißt, sie lernen von ganz alleine ins Hier und Jetzt kommen. Dann ist es die tägliche Übung, die erforderlich ist. Und es ist nicht nur eine Übung im Geistigen, sondern es ist eine Übung, dass das Musikinstrument sozusagen in die Hände und in den Körper geht. So wie beim Sazen es ja auch körperlich geübt wird. Und es ist natürlich noch die himmlische Musik dabei. Also der Kontakt zwischen Himmel und Erde.
Das ist spannend. Das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Das ist sehr spannend. Das ist sehr, sehr interessant. Musik, ja. Selbst zu musizieren. Sie waren ja auch verheiratet, also Sie haben einen Mann.
Ja.
Nun ist es häufig ja so, dass wenn man vorher zusammen ist, wenn noch keine Kinder da sind und dann kommen Kinder, dann kann sich unter Umständen ja auch in der Beziehung zwischen Ehepartnern etwas verändern.
Sehr viel.
Ja, ich will es vorsichtig formulieren. Gab es da Momente, wo Sie sagen, da hat mir und meinem Mann das Wissen um einen achtsamen Umgang mit mir, mit meiner Umwelt, mit ihm vielleicht geholfen?
Sehr. Sehr, weil die Kinder und der Haushalt und dann auch die Arbeit nehmen sehr viel Raum ein. Und dann ist es die Schwierigkeit, dass dann der Mann auch noch dazu kommt. Und das wird ja einem manchmal zu viel. Und man schneidet es komischerweise immer da ab, wo man glaubt, das ist so selbstverständlich. Und das ist nicht selbstverständlich. Eine Beziehung ist nicht selbstverständlich. Und dass man sich immer wieder dann auch zurücknehmen konnte und auf auf den Partner einlassen, ist schon eine Übung, die vom Zen herkommt, dass ich das, was ich gerade tue, ganz und gar tue. Und dann kann ich auch sehen, es ist entscheidend, dass auch der Partner noch eine Rolle spielt für die Partnerschaft und nicht nur für das ganze Gefüge zusammen. Das ist eine Bewusstwerdung. Und im Zen ist es so, dass man immer versucht zu üben, dass dieser Augenblick, in dem ich gerade bin, mein ganzes Universum ist. Das ist das Entscheidende und nicht, was ich mir vorstelle, was kommt oder was war. Und dann ist es für mich möglich, mich auch auf den Partner wieder einzulassen.
Das habe ich jetzt gehört und auch versucht zu verstehen. Aber könnten Sie mir es nochmal versuchen? Jetzt bin ich da. Die Kinder schreien, der Mann kommt von der Arbeit oder in meinem Fall die Frau kommt von der Arbeit. Mir steht es hier oben sozusagen, das war ein anstrengender Tag und das Essen steht auf dem Herd. Wie komme ich da in den
Achtsamkeitsmodus?
Sozusagen.
Ja, aber das ist auch die Übung, dass ich zum Beispiel, wenn er dann etwas sagt, ihn auch höre und nicht sage, ich habe jetzt keine Zeit, sondern dass es geht nicht um Multitasking, aber es geht darum, dass wenn ich koche, ganz kochen bin und dieses Gewahrsein, was ich am Anfang sagte, mir die Möglichkeit gibt, er sagt etwas, während ich koche und ich nehme es wahr und spüre dann instinktiv, also aus der Intuition heraus, dass ich antworten kann und nicht, dass ich sage, jetzt kommt der auch noch daher und muss an was haben. Mhm. Das ist das Entscheidende.
Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Wäre es nicht achtsam zu sagen, sag's mir nachher, ich bin gerade am Essen kochen, ich kann dir jetzt nicht zuhören, meine Aufmerksamkeit liegt hier beim Essen, wenn du jetzt mit mir redest und eine Antwort von mir willst. Ich kann mich nicht auf zwei, Sie haben es eben angesprochen, Multitasking, ich kann das nicht. Also heißt es nicht zu sagen, pass auf, hab Verständnis und warte oder... Das machen wir, und das wird ja häufig, glaube ich, auch praktiziert. Lass uns da nachher drüber reden und aus nachher wird dann irgendwann abends oder dann gar nicht mehr und dann stauen sich gegebenenfalls Dinge auf über mehrere Tage, die dann irgendwann zu einer Explosion führen. Wie kriegt man denn das in den Griff?
Es ist schon eine Frage der Intuition. Wenn jetzt der Partner nach Hause kommt und man ist sehr eingespannt und man sieht aber, dass er etwas auf was... Er braucht jetzt Aufmerksamkeit.
Aber dieses Wahrnehmen. Früher habe ich das gar nicht mitbekommen, dass meine Frau, also ich kam rein und dann war klar, jetzt komme ich und jetzt sage ich, was ich brauche, was mich stört. Das war mir doch völlig egal, was meine Frau gemacht hat gerade. Ich habe das ja gar nicht wahrgenommen. Also ich habe das schon gesehen, dass das hier nach Essen riecht und dass sie am Herd stand, aber wie komme ich denn in diesen Modus?
Jetzt gehe ich ja davon aus, dass ich am Herd stehe. Und mein Partner nimmt es nicht wahr, mein Mann nimmt es nicht wahr, ja, dass ich im Moment keine Zeit habe für ihn.
Ja.
Ja. Dann ist das nicht so, dass ich sage, der sieht überhaupt nicht, wie ich angespannt bin und der müsste eigentlich auf mich eingehen und er müsste doch sehen, dass er jetzt die Mittel anlangt, sondern dass ich wahrnehme, dass er das nicht sieht und ihn sozusagen in seiner Nichtwahrnehmung ernst nehme, die Nichtwahrnehmung nicht auf mich beziehe und sagt, der nimmt mich nicht wahr, sondern er ist so mit seinen Problemen beschäftigt, dass er das andere nicht wahrnimmt. Und wenn ich es nicht auf mich beziehe, ist es nicht eine Verletzung von mir. Sondern dann kann ich zu ihm sagen, du, wir müssen noch ein bisschen warten, ich bin noch am Machen und Tun, ja. Mhm. Aber dann ist es nicht verletzend. Und wenn es nicht verletzend ist, dann sind meine Worte angemessen. Wenn ich sie auf mich beziehe, dann haue ich sie ihm entgegen und sage, du siehst überhaupt nicht, wie es mir geht und kommst du mit deinem und dann ist der Krach schon
fertig. Genau. Dieses auf mich beziehen, Sie haben jetzt eben zweimal dieses Ich, wie ich bin und ich, dieses Ich im Vordergrund zu stellen.
Ja.
Ist ja auch gerade im Zen eine Übung oder letzten Endes das Ziel, zu erkennen, dass es kein Ego, also kein Ich gibt.
Ja.
Warum ist es im Zen oder überhaupt vielleicht sinnvoll, dem Ich nicht die Bedeutung zu geben?
Das Ich ist ein Gedanke und ist keine Substanz, hat keine eigene Entität, also kein Sein. Das kann man ganz leicht feststellen, wenn wir atmen ja immer. Nachts atmen wir immer und wir bekommen das gar nicht mit, in den wenigsten Fällen, außer uns bleibt der Atem mal weg oder sonst etwas. Aber wenn wir den Atem bewusst wahrnehmen, also ich nehme jetzt meinen Atem bewusst wahr, dann setzt sich der Gedanke darauf, ich atme ein, ich atme aus. Mhm. Und dieser Gedanke ist nachgeordnet und nicht vorgeordnet. Der Atem geschieht und das Ich setzt sich drauf. Also ich mache das. Mhm. Und das ist die Illusion. Wenn ich gehe, das geht von ganz alleine. Wenn ich aber dann bewusst darauf schaue, dann kommt der Ich-Gedanke und sagt, ich setze den rechten Fuß, ich setze den linken Fuß. Dieses Ich ist immer nachgeordnet. Das heißt, das Ich ist ein Gedanke und da kommt jemand da rein und ist voller Elan, ja, dann ist es einfach Elan. Und das Ich sagt, der sieht mich gar nicht. Dann ist der Konflikt schon vorgebeugt.
Letzten Endes geschieht ja alles um uns herum einfach.
Ja.
Ohne dass wir drüber nachdenken.
Auch das Denken geschieht. Und dann setzt sich das Ich darauf und sagt, ich denke und glaubt, das wäre die Wahrheit. Aber Denken geschieht einfach. Der Gedankenfluss strömt.
Ja. Wenn wir weiter über die Kindererziehung reden, Sie haben in einem Vortrag ein sehr schönes Beispiel gesagt. Ich hatte es eingangs erwähnt, den Dingen Bedeutung geben anhand von Begrifflichkeiten. Der Kühlschrank geht an. Man denkt Kühlschrank. Und in einem anderen Vortrag sagen sie, da geht die Mutter mit dem Kind im Kinderwagen durch den Park spazieren, dann kommt ein Hund, das Kind sagt wow, wow. Und die Mutter sagt dann Hund. Und gibt somit dem wow, wow eine Bedeutung, einen Begriff. Und je nachdem, wie die Mutter diesen Satz, das ist ein Hund, oder das ist ein böser Hund oder das ist ein lieber Hund, formuliert, wie die Tonalität ist und auch die damit gesendeten Emotionen, speichert das Kind sozusagen ab, Hund gut, Hund böse, Hund Angst. War Ihnen das damals in Ihrer Erziehung schon bewusst, dass es so funktioniert? Und wenn ja, konnten Sie da schon bewusst darauf achten, wie Sie Ihren Kindern Begrifflichkeiten vermitteln?
Leider nein. Also das war ein Hineinwachsen. Lange Zeit hatte ich natürlich feste Erziehungsmodelle, hatte feste Vorstellungen, wie etwas zu laufen hat. Und da hat mir Zen geholfen, als erstes mal zu sehen, dass es Konzepte sind. Das war ein sehr, sehr bitteres Aufwachen, weil mit den Konzepten habe ich das, was ich am liebsten hatte, auch tyrannisiert. Und davon Abstand zu nehmen und zu wissen, dass die Dinge sich entfalten, da wuchs ich mit den Kindern hinein. Also die Kinder haben mich eigentlich Zen gelehrt.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also meine Kinder zum Beispiel haben nicht geschlafen. Ich habe 7 Jahre meines Lebens nicht eine Nacht durchgeschlafen. Und zwar nicht nur mal aufgewacht, sondern immer wieder aufstehen müssen. Und eines Nachts saß ich da auf dem Bettrand und dachte, wenn ich nur nicht schlafen müsste. Und dann kam mir der Gedanke, der schoss mir in den Kopf. Mönche, die stehen freiwillig auf, um diesem Trieb des Schlafes immer wieder sozusagen zu entkommen und den Schlaf zu beherrschen. Und du darfst das mit Liebe tun. Du darfst das mit Liebe für die Kinder. Darfst du daran arbeiten, dass der Schlaf nicht dich bestimmt. Und dann war es für mich kein Problem mehr. Und ist auch heute kein Problem mehr. Weil der Schlaf ist etwas gewesen, wo ich wirklich dachte, wenn ich keine 8 Stunden Schlaf habe, dann bin ich kein Mensch. Also der Schlaf bestimmte mich und die Kinder lehrten mich, das ist eine Illusion. Ich kann auch mit weniger Schlaf auskommen Und gleichzeitig ist es so, wenn ich müde bin, dass ich nicht ausraste. Also die Kinder zwangen mich, dass ich nicht aus Müdigkeit ungeduldig wurde, dass ich nicht ungerecht wurde. Da musste ich wahnsinnig an mir arbeiten. Und das ist ein Geschenk. Das haben ganz wenige Menschen. Mhm. Weil das erfährt man ja sofort, wenn man Hunger hat, wenn man müde ist, wenn man überarbeitet ist, dann wird man unleidlich. Mhm. Ja. Und dass man die Freundlichkeit und die Zugewandtheit weiterhin hat, obwohl es einem körperlich nicht so gut geht, das haben mir die Kinder beigebracht, weil ich wusste, sie sind es nicht, die mich jetzt ungeduldig machen, sondern das ist meine körperliche Konstitution. Oder auch den Rhythmus. Ich merkte, das ist für die Kinder sehr heilsam, wenn Rhythmus da ist. Und wenn man selber nicht in einen, also wenn man sich selber betrachtet, dann ist es so, dass man gern schlampt, dass man gern in die Trägheit reingeht, ja. Und dann ärgert es einen. Man möchte gern einen Rhythmus haben, aber wenn keine Notwendigkeit da ist, dann, naja, bleib halt ein bisschen liegen, macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Und die Kinder gaben mir diese Kraft, diesen Rhythmus zu leben. Bis es sozusagen eingefleischt war. Und das ist ein Geschenk. Sie haben mir Zen beigebracht.
Das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind natürlich ins Elternsein gestartet mit ganz klaren Erziehungsvorstellungen. Sicherlich geprägt durch ihre eigene Erziehung, durch das, was man gelernt hat in der Schule, in Weiterbildung, was man mitbekommen hat, den Erziehungsratgebern ja heute auch sehr beliebt sind. Und dann kommen sie über Zen, ich weiß nicht, ob die Formulierung richtig ist, aber mit sich selbst in Kontakt und merken, dass diese Konzepte zwar gut gemeint, aber letzten Endes, ich weiß nicht, darf ich sagen, nutzlos? Aber auf jeden Fall.
Nicht im Augenblick angemessen.
Also nicht im Augenblick angemessen sind.
Den Kindern etwas übergestülpt, was nicht angemessen war. Bloß um mein Prinzip. Weil ich selber dachte, das wäre richtig. Und dann ganz im Hinterkopf, also nicht bewusst, aber das habe ich immer sehen, wirklich an der Wand gesehen, dass die Leute sagen, die macht es gut. Und das fand ich ganz schlimm.
Das fanden Sie schlimm, dass die Leute sagen, die macht es gut?
Dass ich sozusagen meine Kinder erziehe, damit die
Leute sagen,
ich mache es gut. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung. Dass das Ganze, also im Sinn, wenn man auf dem Sitzkissen sitzt, da kommt dann das, was man so ganz im tiefsten, untersten Schlamm drinnen hat. So Egoismen, die werden einem bewusst. Und wenn die dann noch verknüpft sind mit dem, was man so sehr liebt, ja, dann ist das bitter, das zu erkennen.
Wenn ich das höre und dann frage ich mich, ob es nicht für manche besser wäre, nie mit sich in Kontakt zu kommen, weil vielleicht den wenigsten gefällt, was im Schlamm liegt. Das muss man ja aushalten.
Ja, das ist richtig. Und das habe ich mir auch schon mal gedacht. Also wenn man sich seiner selbst bewusst wird, dann ist es ein harter Weg. Aber wir dürfen nicht in dem stecken bleiben, weil die Schattenseiten sind nicht meine Schattenseiten, sondern das sind Schattenseiten, die es einfach gibt, so wie es die Sonne gibt und den Schatten, so gibt es den Schatten in mir und auch das Licht in mir.
Also nicht werten.
Nicht werten. Aber das ist ein Prozess. Als erstes erkenne ich es als meine Schattenseiten. Und dann leide ich elendig. Und dann der nächste Schritt ist, den kann ich nicht machen, aber der kommt durch das Sitzen, dass ich erfahre, es sind Schattenseiten. Die sind einfach da. Und die machen mich auch so gnädig, weil ich dadurch lerne, mich anzunehmen. Und wenn ich mich angenommen habe, erkenne ich auch, dass der andere ebenso diese Schattenseiten hat und kann den anderen annehmen.
Ich mag nochmal zurückkommen auf die Erziehung Ihrer Kinder in einer Phase, die ja auch bei Eltern, wie soll ich sagen, sagenumwogen ist. Die Pubertät, auch Ihre Kinder sind natürlich durch die Pubertät gegangen. War das für Sie nochmal eine spezielle Zeit? Worauf ich hinaus will, ist nicht jetzt sozusagen der erste Freund, die erste Freundin, sondern auch nachher dann diese Gedanken, ich muss mein Kind ja gehen lassen. Es findet irgendwann ein gewisser Abnabelungsprozess, findet ja statt. Und das ist ja für viele Eltern sozusagen schwer, die Kinder zu sehen, dass sie erwachsen werden, dem Nest sozusagen entschlüpfen und jetzt Flügge werden.
Ja.
Und wie war das für Sie? Es hat ja ganz viel mit Loslassen zu tun.
Ja.
Wie war das für Sie?
Das war schon schwer. Aber das war auch auf einem Sitzkissen. Auf dem Sitzkissen sah ich, dass ich die Kinder brauchte, um wichtig zu sein. Und dass die Kinder mich gar nicht brauchten. Also jetzt in dem Alter, nach der Pubertät. Also die Pubertät war noch, da war ich noch sehr wichtig.
Mhm.
Aber danach war es so, dass ich erlebte, sie gaben mir den Sinn des Lebens. Sie haben mir sozusagen Struktur gegeben. Man konnte ja nicht einmal alleine auf die Toilette. Man war so wichtig, ja. Man war so entscheidend. Und zu sehen, dass sie ihren Weg gehen und ich brauche sie, um meine Bestätigung zu haben. Das war schmerzhaft. Aber dieses Erkennen, ich sie brauche, die hat mir auch die Kraft gegeben zu sagen, jetzt nimm dich mal zurück. Die Kinder gehören dir nicht und du musst sie loslassen. Weil sie sind nicht meine Kinder. Und was auch schwer war, das war, dass ich ihnen das Leben zumutete. Also den Schmerz des Lebens. Man möchte ja den gerne abnehmen. Und glaubt, wenn man ihnen sozusagen die eigenen Erfahrungen mitgibt, dann könnten sie aus dem Schmerz oder den Schmerz umgehen. Und es selber aushalten, dass sie leiden, das war das Schwere. Da hat mir dann sehr gut geholfen. Im Zen heißt es, Mitgefühl entsteht auch durch Schmerz. Und dann war es für mich schon ein Ideal, dass ich sagte, meine Kinder mögen Mitgefühl leben. Also müssen sie den Schmerz des Lebens auch annehmen. Und dadurch konnte ich ihnen das zumuten.
Ich frage mich, wie es gelingen kann, zwischen dem Bewusstwerden, was Sie eben gesagt haben bezüglich des Mitgefühls oder was Sie davor sagten bezüglich des Loslassens, dass Sie sagen, Sie haben gesessen und Sie haben erkannt, es geht ja nur um mich. Das Erkennen ist das eine. Das dann in die Tat umzusetzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da bin ich und ich nehme wahr, ja, das stimmt. Ich will, dass sie bei mir bleiben, damit ich mich weiterhin wichtig fühle. Das weiß ich. Und das ist auch gut so. Ich will das jetzt weiter wahrnehmen. Zwischen Erkenntnis und Umsetzen in die Tat, also dann auch wirklich zu sagen, ziehen zu lassen. Wie kann das gelingen?
Also das Erkennen ist nicht eine intellektuelle Sache, sondern das ist wirklich ein Erleben. Und wenn man sich selbst als so ein Ego erlebt und so seine eigene Bedürftigkeit, die man dann an die Kinder dranhängt, wenn man die wirklich erlebt, nicht nur intellektuell denkt, ja, ich hänge an meinen Kindern.
Jetzt gerade kommt's mir, da kann man ja auch drüber schreiben. Man kann ja ein Buch schreiben, kann sagen, pass auf, liebe Eltern, hängt nicht so sehr an euren Kindern, sozusagen benutzt die Kinder nicht, um euch glücklich zu machen. Dann schreibt mir darüber.
Das ist im Kopf.
Genau, dann liest es jemand und dann sagt er, das klingt gut und das kann auch durchaus so sein, aber ich mach's trotzdem.
Ja, aber die eigene Niedrigkeit zu sehen, diese Abhängigkeit, das ist ein Schmerz. Und das ist die Motivation, wenn dann die Kinder etwas sagen oder wenn sie sagen, ich gehe oder ich mache das, dass man dann, weil es ein Erleben war, dass man sofort blockt und nicht den automatisch sagt, ja, bleib doch da. Das ist wie wenn man sich gebrannt hat. Dann weiß man, Feuer ist heiß, da brennt man sich, ja. Und wenn man einmal erlebt hat, wie man an den Kindern, wie man sie benutzt, um selber wichtig zu sein, das ist so schmerzhaft. Und dann beißt man sich auf die Zähne, wenn das rüberkommt. Und beißt zusammen.
Und es ist ein Gewahrwerden, ein Bewusstwerden,
ein Erleben.
Ein Erleben.
Wirklich ein Erleben, das einen erschüttert. Das Faszinierende, dass in der Meditation oder in Zazen es nicht darum geht, dass man da große Gedanken hat, sondern dass man wirklich in seine eigene Persönlichkeit eintaucht.
Und das macht es, glaube ich, auch so wichtig, oder? Dass wir diese Momente finden, in dieser Stille zu sein, um uns anzuschauen, den Dreck auf den Grund zu sehen, das zu erleben und daraus, aus diesem Erleben, aus diesem Gewahrwerden, körperlich fühlen, dann die nötigen sozusagen Rückschlüsse und
das geht wie von alleine dann, ja. Weil ich lang auch nicht mehr ins Feuer,
ja, genau.
weil ich erlebt habe, was das bedeutet. Und um dieses Erleben geht es. Mann. Und deswegen ist es so wichtig. Weil man dann auch, also das, was einem sozusagen auf dem Kissen bewusst wird und was man erlebt, das projiziert man dann nicht mehr nach außen.
Liebe Frau Zölz, vielen Dank für diese wirklich sehr eindrücklich und sehr schönen Erfahrungen, die ich in diesem ersten Teil unseres Hörbuchs machen durfte. Ich danke Ihnen sehr und freue mich jetzt auf den zweiten Teil Achtsamkeit und Ernährung.